Heute geht es hier bei uns auf RBB Kultur wie im ganzen Land besonders um gesellschaftliche Vielfalt am bundesweiten Diversity-Tag. Und ich habe darüber gesprochen mit einer Fachfrau für Vielfalt, mit Anne-Gela Oppermann. Sie ist Beraterin und Trainerin für Diversity und im Vorstand des Vereins Eine Welt der Vielfalt. Zuerst wollte ich wissen von Anne-Gela Oppermann, haben Sie denn schon mal irgendein Unternehmen oder eine Organisation erlebt, wo das schon richtig vorbildlich funktioniert mit der Diversität?
Also ich klammere jetzt mal unseren Verein aus. Wir halten uns für sehr vorbildlich. Aber ansonsten, denke ich, gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Also mehrheitlich ist es nicht umgesetzt. Das Thema Diversity war früher ganz stark mit Frauenthemen belegt, dass also ganz viel Gender gemacht wurde. Das ist auch sehr erfreulich und da hat sich viel getan. Aber zu den anderen Dimensionen, die ja noch im Raum stehen, mit ethnischer Herkunft, Antirassismus, Religion, Weltanschauung, sexuelle Orientierung, Behinderung, Lebensalter und soziale Herkunft, da gibt es wirklich noch sehr, sehr viel zu tun. Ich habe den Eindruck, da stehen wir eigentlich erst so richtig am Anfang. Da gibt es eine Bewusstwerdung inzwischen, aber wir sind weit entfernt davon, dass diese Diskriminierungsgründe oder Diversity-Dimensionen umgesetzt sind.
Da haben Sie jetzt schon die ganzen Fragen aufgezählt, die da im Raum stehen. Das ist ja eine ganze Menge. Wenn Sie jetzt reingehen in ein Unternehmen oder eine Organisation und da beraten in Sachen Diversity, versuchen Sie das dann alles auf einmal voranzubringen, was Sie gerade aufgezählt haben?
Ja, das ist eigentlich so auch unser Markenzeichen vom Verein, dass wir Diversity sehr ganzheitlich betrachten als integrativen Ansatz und alle Dimensionen gleichartig bewerten, also keine Hierarchisierung vornehmen. Und das hat einen sehr, sehr großen Vorteil, weil diejenigen, die wir beraten, sich an manchen Dimensionen als diskriminiert sehen, in anderen Positionen aber als privilegiert. Und das führt am Ende des Tages zu einer sehr großen Wertschätzung und Verständnis, also gegenseitiges Verständnis. Und das ist eine sehr, sehr gute Basis für eine Organisation. Also es führt nicht zu so einer Polarisierung.
Da muss ich jetzt mal nachfragen, das verstehe ich noch nicht so ganz. Also wenn Sie zum Beispiel vor einem weißen Firmenchef sitzen und den beraten, in welcher Hinsicht würde der sich denn selbst als diskriminiert fühlen?
Naja, das kann ja sein, dass der eine Behinderung hat. Kann auch sein, dass er aufgrund seiner Religion benachteiligt wird. Es gibt zum Beispiel das Phänomen, speziell in Berlin gibt es eine relativ starke atheistische Kultur und Menschen mit einem christlichen Glauben können da durchaus mal benachteiligt werden oder eben aufgrund anderer Dimensionen, die vielleicht auch nicht unbedingt sichtbar sind. Soziale Herkunft, ist es jemand aus einem Arbeiterkind oder Ähnliches. Also es gibt eigentlich immer Berührungspunkte mit verschiedensten privilegierten Positionen.
Das ist jetzt interessant, weil ich gedacht hätte, dass Ihr Hauptproblem ist, den Leuten, die das Sagen haben, in einem Unternehmen zum Beispiel jetzt nahezubringen, dass sie von ihren Privilegien ein bisschen was abgeben müssen an die Leute, die bisher noch nicht so viel zu sagen haben. Das bleibt doch aber im Grundsatz schon das Problem, oder? Dass sie bestimmten Gruppen nahebringen müssen bei ihrer Arbeit. Ihr müsst jetzt ein bisschen Platz machen für die anderen, die hier auch Platz brauchen.
Genau, nee, das ist schon so. Also es geht um Power-Sharing, Teilen von Privilegien oder Nutzen von Privilegien. Das finde ich eigentlich viel interessanter noch zu sagen, die Privilegien, die ich habe, wie kann ich die nutzen, um anderen bessere Möglichkeiten und Chancen zu eröffnen.
Ich finde im Moment noch interessanter, Frau Oppermann, die Frage, wie machen Sie das denen schmackhaft, die Privilegien hergeben müssen? Das ist ja für viele nicht leicht. Wie erklären Sie denen das, dass das für Sie gut sein könnte?
Also ich gehe davon aus, dass erstmal ein großes Bedürfnis besteht von Menschen, sich in einer gleichberechtigten Art zu begegnen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, selbst aus einer privilegierten Position heraus mit vielen Vorurteilen im Kopf, behindert mich das an einem erfüllenden Umgang, an erfüllenden Beziehungen? Das ist eine große Einschränkung im Leben, die logischerweise auf Privilegierte jetzt weniger dramatisch wirkt als auf Diskriminierte. Aber es ist doch eine starke Einschränkung der Lebensqualität. Ich persönlich empfinde das als sehr, sehr bereichernd, meinen Horizont zu öffnen und diese Vorurteile, die ich im Kopf habe, nach und nach zu versuchen abzubauen, um da einen unbefangeneren Umgang miteinander zu haben.
Das deckt sich jetzt mit meiner Lebenserfahrung so nicht, muss ich Ihnen sagen. Also die Chefinnen und Chefs, die ich erlebt habe, wenn an die das Ansinnen herangetragen wurde, etwas von ihrer Macht oder Verantwortung oder wie immer man das nennt, abzugeben, waren die doch eher, haben sie darauf beharrt, dass sie nun mal das Sagen haben. Das erleben Sie anders?
Nee, das erlebe ich schon auch so. Ich habe jetzt ein bisschen nochmal abstrahiert von der hierarchischen Position, aber wenn ich in Unternehmen gehe oder Organisationen und es geht um ein Diversity-Projekt, dann versuche ich schon im Vorfeld herauszufinden, welche Haltung denn bei der oberen Führung besteht. Weil die obere Führung ist der Dreh- und Angelpunkt für Diversity. Und an der Stelle entscheidet es sich, ob ein solcher Prozess erfolgreich sein kann oder nicht. Es gibt die eine Kategorie, die von dem Thema überzeugt ist, aus moralischen Gründen, aus Einstellungsgründen, aus ihrer Wertehaltung heraus. Da gibt es eine sehr, sehr hohe Chance, dass solche Prozesse auch erfolgreich sein werden. Und dann gibt es die andere Kategorie, die nicht überzeugt sind. Und da ist es wirklich gut zu überlegen, ob man mit solchen Organisationen zusammenarbeitet, weil am Ende des Tages viele engagierte Leute im Unternehmen sich sehr stark einsetzen und bemühen und die werden keinen Erfolg haben. Und das ist dann sehr, sehr frustrierend für diese Leute. Von daher ist es schon, also ich kann im Auftragsklärungsgespräch kann ich prognostizieren, wie erfolgreich der Prozess sein wird.
Jetzt würde ich gerne mal noch einen Aspekt herausgreifen von denen, die Sie auch genannt haben. Da ging es ja auch um die Benachteiligung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, Sie sind irgendwo und beraten eine Organisation, ein Unternehmen, um sich da besser aufzustellen. Es ist ja so bei uns, dass Kinder aus ärmeren oder bildungsfernen Familien schon in der Schule aussortiert werden und oft gar nicht in die Position kommen, in die Bildungsposition zum Beispiel, um dann irgendwo mitarbeiten zu können. Da können Sie doch in einem Unternehmen, in der Arbeitswelt nichts mehr dagegen tun, oder doch?
Ja, also bildungsfern würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber benachteiligt auf jeden Fall, was Ihre Bildungsbiografie betrifft. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, als Unternehmen gegenzusteuern, wenn es zum Beispiel interne Aufstiegsmöglichkeiten gibt oder zum Beispiel nicht bei jeder Stelle unbedingt ein Hochschulabschluss erforderlich ist. Also da kann man auch mal kritisch hinterfragen, wie sind denn unsere Profile angelegt? Muss das immer der Hochschulabschluss in einem ganz bestimmten Bereich sein? Je enger ich die Profile fasse, desto weniger Chancengleichheit habe ich, weil da eben die Selektion dann sehr hoch ist. Also das kann man schon kritisch hinterfragen. Ansonsten geht es auch um Erwartungshaltungen in den Bewerbungsgesprächen selber. Welche Dresscodes erwarte ich? Welche Sprache soll benutzt werden? Also da kann man auf jeden Fall schon ein bisschen Einfluss nehmen. Aber in der Tat, wenn die Abschlüsse nicht vorhanden sind, ist das schon mal ein sehr, sehr starker struktureller Nachteil auf dem Arbeitsmarkt generell.
Frau Oppermann, jetzt haben wir über lauter Schwierigkeiten gesprochen. Haben Sie vielleicht noch was Tröstliches für uns? Haben Sie vielleicht mal jemanden beraten und danach dann gesehen, vielleicht doch wahrscheinlich mit einigem zeitlichen Abstand, das hat sich echt geändert, die sind jetzt wirklich diverser aufgestellt. Also Sie werden uns jetzt nicht Name und Adresse nennen können, aber vielleicht doch von einem Beispiel erzählen?
Was mich zuversichtlich stimmt, ist vielleicht doch eher, vielleicht wollte ich das nur kurz sagen, das sind die jüngeren Generationen. Die sind inzwischen doch viel selbstverständlicher mit dem Thema aufgewachsen und sehr erfrischend, sehr positiv und im Gegensatz zu bestimmten anderen Gruppierungen, die doch ein sehr hohes Beharrungsvermögen haben, auch im Kulturbereich oder in Programmbereichen und die eher in Selbstmitleid sich ergehen, als die Sache konstruktiv für sich als Chance zu sehen. Ich setze auf die junge Generation.
Das sagt Anne-Gela Oppermann. Sie ist Beraterin und Trainerin für Diversity. Am Tag der Vielfalt haben wir mit ihr hier auf RBB Kultur gesprochen. Haben Sie vielen Dank, Frau Oppermann.
Ich bedanke mich auch für das Gespräch.